Tatsächlich beschäftigen wir uns als Kirche mit einem Thema seit einigen Wochen, und zwar über das Thema die 10 Gebote. Wow, vielleicht sagen Sie oder auch manche Christen, oh, die 10 Gebote, das ist ja schon outdated, ne? Also wir sind befreit, wir sind frei vom Gesetz. Und tatsächlich haben wir uns damit beschäftigt, dass die 10 Gebote gegeben worden sind in einer Zeit, wo das Volk Israel, die Sklaven waren, sie wurden befreit aus einer furchtbaren Sklaverei aus Ägypten. Und sie wurden befreit, aber sie waren äußerlich frei, aber innerlich waren sie noch Sklaven. Und dann kamen die 10 Gebote, nicht um Menschen zu knechten, gibt Gott Gebote. So ist genauso wie auf der Autobahn. Ne? Ich bin auch begeisterter Autofahrer, aber ich weiß, die Verkehrsregeln, sie sind da, mich zu schützen und andere zu schützen, zu bewahren. Und so sind auch Gottes Gebote nicht nur Gesetz, sondern auch Freiheit. Heute haben wir den 7. Teil, und wir zählen ja die 10 Gebote etwas anders als die katholische Kirche, als Sie das vielleicht gewohnt sind. Nach der katholischen Kirche ist das Gesetz Nummer 6, nach der jüdischen Zählung, der wir folgen, als mit den Reformierten zusammen, ist es das 7. Gebot. Und es ist natürlich eines der schwierigsten. Da heißt es nämlich, und du sollst nicht Ehe brechen. Und dann denkst du, wow, ich bin jetzt heute das allererste Mal zur Kirche gekommen. Heute ist wirklich mein allerletztes Mal, nicht wahr? Warum, Pastor, warum gerade die? Ich bin hier neu in der Kirche und gleich kriege ich eins mit der Keule drüber. Und ich will alle, die schon mal beruhigen, verurteilen, die geschieden sind. Gestern habe ich noch ein Video gesehen von jemandem, die gesagt hat, ich bin geschieden. Ich habe einen Stempel auf der Stirn. Ich bin Bewahrer. Ne? Du bist geschieden. Du hast einen Stempel. Und manchmal ist es auch in der Kirche so, dass Christen sehr gesetzlich sein können und gerade wenn es um Scheidung geht, Menschen einen Stempel aufsetzen dürfen. In der Kategorie B, wenn es nach Jesus geht, denn Jesus hat in einer sehr radikalen Predigt, nämlich der Bergpredigt, hat er gesagt, eure Väter haben euch gesagt, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, wer nur eine Frau lüstern anschaut, der hat schon das Gebot gebrochen. Wow, sogar seine Jünger waren schockiert und gesagt, wer ist da unter uns, der dieses Gebot nicht gebrochen hat? Und genau darum geht es. Die 10 Gebote sind keine Abitursprüfung. Die 10 Gebote sind nicht etwas, was wir aus eigener Kraft halten könnten. Denn wir können von unserer Kraft aus nicht die Gebote. Ein jüdischer Religionswissenschaftler hat gesagt, eigentlich das Hebräische heißt, du wirst nicht. Das ist so wie ein Trainer, der seinen Läufer, seine Läuferin, die kurz vor dem Laufen steht, oder jetzt haben wir gerade Frauen-WM, ne? Das ist natürlich ein schmerzliches Thema für uns, ich weiß, aber der sagt, du wirst es schaffen. Du wirst das Spiel gewinnen. Das ist ein Zuspruch. Die 10 Gebote sind keine Abitursprüfung, sondern sie sind ein Download. Ne? Jetzt kam ich gerade aus dem Urlaub zurück. Mein Smartphone und mein Computer haben nicht miteinander kommuniziert. Ne? Manchmal so wie in der Ehe. Ne? Man redet und man redet doch nicht. Man versteht sich doch nicht. Nicht wahr? Und so war es genauso wie mein Smartphone und mein Computer. Mein Computer habe ich manchmal Termine verschlafen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich war nicht schuld, war mein Handy und mein Computer haben eine Ehekrise, nicht wahr? Die kommunizieren nicht miteinander. Und dann bin ich zu meinen Nerds gegangen, ne? Die frage ich immer, mein Computer funktioniert nicht. Und dann sagen sie immer, hast du deine Apps abgedatet, ne? Abgeloadet, nicht wahr? Ich weiß noch nicht mal, was eine App ist, nicht wahr? Also ich kenne nur Bibel aus Papier, nicht wahr? Und dann habe ich den Upload durchgeführt und auf einmal klappt die Ehe zwischen meinem Handy und meinem Computer wieder. Und die 10 Gebote sind keine Abitursprüfung, sondern sie sind ein Update Gottes. Sie sind Gottes Kraft. Psalm 119, Vers 9 sagt es, wodurch hält ein Jüngling, ein Single seinen Weg rein? Wie können wir die Gebote halten, indem er sich hält an Gottes Wort? Oder Jeremia 16, 15, Vers 16 sagt, habe ich Worte von dir gefunden? So wurden sie mir zur Speise, so wurden sie mir zur Wonne. Gottes Wort ist kein Gesetz für uns, Gottes Wort ist für uns Kraft und Stärke. Nun, wenn ich über dieses Gebot heute sprechen soll, dann ist natürlich der größte Fehler, den viele Pastoren in der heutigen Zeit machen, dass sie davon ausgehen, dass wir in einem sogenannten nämlich mit zwei Parteien von Pharisäern. Die eine Fraktion, das war die Fraktion von Rabbi Hillel, und die eine andere Fraktion war die Fraktion von Rabbi Shammai. Und sie haben sich gestritten über das Thema, wann darf ich mich scheiden lassen? Und wann darf ich... Aber Rabbi Hillel, wir würden so heute sagen, ist mehr so modern-liberal gewesen. Und er hat diesen Vers, wenn du etwas Anstößiges findest an deiner Frau, hat er übersetzt, wenn du eine Abneigung hegst. Ja? Das heißt also, wenn deine Frau deine Suppe versalzen hat, nicht wahr, dann war das ein Scheidungsgrund, nicht wahr? Oder wenn deine Angebetete, die du vor 20 Jahren noch angebetet hast wegen ihrer Schönheit, mit der Zeit gealtert ist und immer mehr Falten kamen und du sahst eine schöne, hübsche Nachbarin von gegenüber, dann war das ein Scheidungsgrund. Und darüber haben sie die Regeln von Shammai und sagte, Gott schuf einen Mann und eine Frau und das, bis das der Tod uns scheidet. Wow! Selbst seine Jünger in Matthäus 19, Vers 10 sagen, es hat doch nicht zu heiraten. Und das ist etwas, wo ich heute natürlich versuche, heute etwas darzulegen, was nicht ein Gesetz ist, sondern ein Segen. Viele Leute sagen zu mir, Pastor, du bist absolut aus dem Mittelalter. Ja. Ich bin jetzt 38 Jahre verheiratet. Ich habe letztens jemanden getroffen, der sagt, ich bin 40 Jahre verheiratet, aber das mit 5 verschiedenen Frauen. Nicht wahr? Ich sage, 38 Jahre verheiratet mit der einen Frau. Was? What? Mit einer Frau, 38 Jahre. Weißt du, ihr seid, ich bin traditionell. Ich habe am Traualtar noch gesagt, Schatz, ich bleib dir treu, bis dass der Tod uns scheidet. Ne? Moderne Menschen sagen, Schatz, ich bleib dir treu, solange ich dich liebe. Ne? Solange ich noch Schmetterlinge in meinem Bauch habe, solange noch dieses wunderbar schöne Gefühl ist, dann bleibe ich dir treu. Aber wenn das vorbei ist, dann tschüss. Aber wir leben ja nicht mehr in der Moderne, schon lange nicht mehr. Seit Hiroshima leben wir in der Postmoderne. Das heißt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten. Das heißt also, der postmoderne Mensch sagt am Trauertag, Schatz, ich bleib dir treu, so lange, bis wie du mir hilfst, mir eine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und ich bereit bin für den nächsten Partner, nicht wahr? Das ist die Realität, in der wir heute leben. Und wir als Pastoren, wir kommen ins Schwitzen, die Gebote der Bibel zu erklären, weil Leute zu uns sagen, Pastor, du bist aus dem Mittelalter. Ich sage, Fehler noch viel weiter weg von der Bibel. Nun gibt es ja manche Skeptiker, die lesen sogar die Bibel. Das sind meine gefürchteten Gegner, nicht wahr? Und die sagen, hey, Pastor, polyamoröse Beziehungen und polygame Beziehungen, die gab es schon im Alten Testament. Was ist mit unserem Freund Abraham? Der hatte mehrere Frauen. Was mit unserem Freund David, König David, hatte mehrere Frauen. Und was ist mit Salomo, hatte 1000 Frauen. Ne, hat mal unser jüdischer Reiseführer gesagt, Salomo war sehr weise. Der weiseste Mensch der ganzen Welt, muss schon sehr weise sein für eine Frau. Salomo war der weiseste, weil er hatte 1000 Frauen, nicht wahr? Das sind Fragen, die bringen uns ins Schwitzen. Und deswegen möchte ich mich heute dieser schwierigen Frage stellen, wenn Leute sagen, polygame Ehe, polyamoröse Beziehung, das gab es doch schon in der Bibel. Das ist doch Gottes Wort. Schwierige Frage. Und ich sage, ja, unsere Bibel unterscheidet sich von anderen heiligen Büchern, wie zum Beispiel im Koran, Das ist tatsächlich alles Wort von Allah. In der Bibel haben wir tatsächlich auch Worte Gottes, zum Beispiel die 10 Gebote. Da hat Gott sich sogar die Mühe gemacht, das selber einzugravieren auf 2 Steintafeln. Aber wir haben auch Geschichten von Menschen, die geschicklich gelebt haben und nicht nach den Regeln Gottes gelebt haben und gelitten haben. Und manchmal lernen wir sogar aus Fehlern. Das ist eine Neuigkeit, die vielleicht hilfreich ist für manche. Am liebsten lernen wir natürlich von Fehlern von anderen Menschen, ne? Weil wir selber nicht den Schmerz haben. Aber am meisten lernst du von deinen eigenen Fehlern. Mach deine Fehler zu deinen Lehrern und du wirst ein weiserer Mensch. Und deswegen möchte ich euch heute eine Leidensgeschichte erzählen aus der Bibel von einer polyamorösen Beziehung. Es war ein Ehemann, der hatte 2 Frauen. Sein Name war Elkana. Einer seiner beiden Frauen hieß Hannah. Hannah war eine sehr, sehr wichtige Frau für uns auch heute noch, weil Hannah war die Mutter von einem bedeutenden Propheten, nämlich Samuel. Samuel war der Prophet, der König David, oder David, als er noch ein Junge war, zum König gesalbt hat. Und David ist der Urgroßvater von Jesus Christus. Und deswegen war er und sie damit auch das Tor oder der Katalysator zu dem Heil, das wir heute noch genießen. Und ich möchte euch diese Geschichte vorlesen. Wir finden sie im Alten Testament, im 1. Samuel 1, Verse 2 bis 17. Elkana hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Vers 4. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher keine Kinder geschenkt hatte. Stets begann Peninna dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Peninna verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hannah, warum weinst du? Fragte Elkana dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, stand sie auf, so heißt es in Elberfelder. Sie stand auf, zog sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Hannah betete sehr lange, das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig. Ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden. Die wir lernen können aus Gottes Gebot, aus Gottes 7. Gebot und dem Schmerz der Hannah. Das Erste, wenn Gott Gebote gibt, dann sind seine Gebote perfekt. Sein Plan ist perfekt für unser Leben. Und Ehe und Sex sind nicht Gedanken des Teufels, sondern Gedanken Gottes, sind göttlich. Das Zweite, was wir lernen können, wenn Gott Gebote gibt, dann gibt er sie, um uns vor Leid und Zerstörung zu bewahren. Und das Dritte ist, Gott verwandelt Schmerz und Zerstörung in Heilung. Ja. Dann denkt man immer, das, worüber nie gesprochen wird, ist Sex. Vielleicht sind Sie heute das erste Mal in der Kirche und sagen, wow, jetzt wird sogar noch über Sex gesprochen. Weil Sex ist in den Gedanken von vielen Menschen bei Christen oder bei der Kirche etwas Schmutziges. Tatsächlich sagt die Bibel, dass Gott der Erfinder von Ehe und der Erfinder von Sexualität. Es ist etwas Heiliges. Es ist Ehe auf der Erde. Tatsächlich ist die Ehe und ist Sexualität das Einzige, was der Mensch gerettet hat aus dem Paradies. Alles andere aus dem Paradies verloren gegangen. Und tatsächlich ist die Liebe zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, die so intensiv ist, so leidenschaftlich, so hingegeben, die perfekteste Darstellung von Gott. Wir haben darüber gesprochen, über das Bild oder das Gebot, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Tatsächlich hat Gott selber ein Bild von sich gezeichnet und sagt, lass uns Menschen machen in unserem Bildnis, uns ähnlich. Und so schuf Gott den Menschen als Mann und Frau. Viele Theologen sagen immer, der Mann ist der Abglanz Gottes. Das ist nicht wahr, sondern Mann und Frau in einer liebevollen Gemeinschaft, in einer liebevollen Vereinigung, selbst einer sexuellen Vereinigung, ist das Bild, in dem Gottes Liebe und Gottes Charakter sich. Es ist nur ein Austausch von Flüssigkeiten, eine chemische Reaktion. Nein, Sex ist etwas Göttliches. Es ist etwas Gewaltiges. Es ist sogar etwas Gewalttätiges. Wir sehen es im Positiven und im Negativen. In der Bibel steht, Adam erkannte seine Frau. Wenn wir jemanden hineinlassen in unser Leben, auch sexuell, Ehe und Sexualität ist nicht nur ein Bild für Gott, es ist auch identitätsstiftend. Jeder, der Sexualität auf der negativen Weise erlebt hat, als gewalttätig, erniedrigend, der weiß, dass das die Seele, die Identität zerstören kann für ein ganzes Leben. Gottes Gebot Nummer 2 bewahrt uns vor Schmerz und Zerstörung. Wenn Gott uns Gebote gibt, dann tut er das nicht, weil er ein Spielverderber ist, sondern tut er das, weil er uns liebt. Mein Sohn, als er klein war, macht jetzt eine Ausbildung als Polizeikommissar, bald ist er fertig. Seine Lieblingsbeschäftigung war, als kleiner Junge bei Rot über die Straße zu laufen. Das war, ne, und manchmal hat er so eine tolle Idee gesagt, Papa, da wohnt mir so ein Mehrfamilienhaus, das war so ein Altbau mit steilen Treppen. Er wollte ein großer Traum haben, mit einem Bobbycart von der ersten Etage nach runter zu fahren in die Nullte. Ne? Er wusste nicht, was er tat, aber das war sein Traum. Ich habe es ihm verboten, ich war the bad guy, ne? Bad cop, good cop, nicht wahr? Und wenn Gott uns Dinge, Gebote gibt, dann tut er das nicht, um uns das Leben zu vermiesen, sondern weil er uns liebt. Satan hasst Gott, das haben wir letzte Woche besprochen. Er kann aber nichts gegen Gott machen, weil gegen Gott ist er. Nur ein Hauch, aber er kann das zerstören, was Gott liebt und geschaffen hat. Das ist so, wie wenn du ein Maler bist und gleichzeitig Bodybuilder, dann kann ich dir zwar nichts, aber ich kann dein Gemälde zerreißen. So ist es bei Satan auch. Weil Satan Gott hasst, zerstört er das Wunderwerk, was Gott geschaffen hat in der Ehe und in der Sexualität. Wir haben in Deutschland im Moment die Situation, dass jede dritte Ehe scheitert, zerbricht. Und man muss fairerweise sagen, und das freut vielleicht manche unter uns, dass das 2004 noch anders war. 2004 wurden 54% der Ehen geschieden. 2016 waren es nur noch 39%. Du sagst, naja, vielleicht weil weniger Leute heiraten. Das ist nicht der Fall. In 2016 wurden 410.000 Ehen geschlossen, in 2004 nur 213.000.
Ehe ist voll im Trend, Leute. Und Ehescheidung geht zurück. Ich habe in meinem Buch mit Skeptikern im Gespräch habe ich ein flammendes Plädoyer gehalten für die monogame Ehe. Und natürlich habe ich die Bibel zitiert, ich bin ja Pastor, das ist mein Beruf. Aber tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Artikel gefunden aus nicht-christlichen Zeitungen, die heute wieder entdeckt haben, die Leidenschaft für die Ehe, für ein ganzes Leben. Für Warten mit der Sexualität bis zur Ehe. Das ist nicht Zitat aus der Bibel, sondern Zitate aus heutigen Zeitungen. Da ist wieder eine Sehnsucht nach dem Modell Gottes. Fairerweise muss man auch sagen, wenn der Satan es nicht schafft, Ehe zu zerstören, dann pervertiert er Ehe. Im letzten Jahr 2022 hat das Innenministerium berichtet, dass alle 4 Minuten in Deutschland eine Frau sexueller oder häuslicher oder psychischer Gewalt unterliegt. Und das ist auch Realität, wo Ehe zur Hölle wird. Und Deutschland, so berichtet es Phoenix Online, ist mittlerweile das Bordell Europas. Alle Menschen Europas pilgern nach Deutschland und ich zitiere wortwörtlich aus Phoenix Deutschland, schuld sei, so die Experten und Insider, unsere Bundesregierung. Sie sei der größte Zuhälter, Zitat wörtlich, der größte Zuhälter der Prostitution, der Staat kassiere die enormen Steuereinnahmen der boomenden Sexindustrie und ignoriere dabei, dass Prostituierte systematisch ausgebeutet und zerstört werden. Er fördere das mit in seiner Gesetzgebung. Wir haben Tausende von Sexsklavinnen, die ihren Pass abgeben mussten. Gabi Wendland, jemand, der sich einsetzt für Sexsklavinnen in Deutschland aus Osteuropa, sagt, das Bordell ist der Ort in Deutschland, wo am meisten gebetet wird. Und zwar von Sklavinnen, die nicht mehr ein- und aus wissen. Gottes Wort sagt, nur wer seinen Verstand verloren hat, der geht ein zu der Frau seines Nächsten, uns ohne Verstand, und nur der bricht die Ehe, der sich selbst zerstören will. Wie können wir von Hannas Schmerz lernen? Sie lebt in einer polyamorösen Beziehung mit ihrem Mann und dieser Nebenfrau. Und wie kommen diese vielen, vielen Tränen, dieser Herzenszerbruch zustande? Elkanah hat Ehe missverstanden. Ehe ist geschaffen von Gott. Und wenn meine Uhr kaputt ist, dann doktere ich besser nicht selber daran, sondern ich nehme mich ganz hin. So, ich bringe sie zum Uhrmacher. Gott weiß, wie Dinge laufen. Und wenn du Autobesitzer bist und deine Öllampe leuchtet, dann, wenn du klug bist, fährst du an die Seite, machst den Motor auf, hebst die Klappe hoch und gießt Öl nach. Wenn wir Gebrauchsanleitungen befolgen, wird es unserem Auto gut gehen. Ehe ist geschaffen, um Gott darzustellen, um Gott zu verherrlichen. Elkanah missachtete die Gebrauchsanleitung Gottes und er nahm und missbrauchte Ehe, um seine Bedürfnisse zu stillen. Ja, er liebte Hannah, aber sie hat nicht performt. Sie hat ihm keine Kinder gezeugt, keine Kinder geboren. Kinder war damals die Rentenversicherung, war damals etwas, was mit Ehre und Selbstbewusstsein zu tun hatte. Er hat gesagt, ich liebe dich zwar, aber weil du nicht das performst, was ich von dir erwarte, nehme ich mir eine andere Frau. Elkanah nahm seine Nebenfrau, die hat ihm auch Kinder geboren, die wollte so gern sein Herz gewinnen, aber nur um zu sehen, dass er trotzdem romantisch verliebt war in Hannah. Und Peninnas Herz zerbrach auch und sie fing an, Hannah zu hassen. So haben wir hier eine polyamoröse Beziehung, wo das Ego eines Mannes im Zentrum ist und nur Herzenszerbruch und nur Tränen und nur Leid. Das geschieht, wenn unser Ego im Zentrum ist. Wenn unser Ego im Zentrum ist, dann heißt es, wenn du mich liebst, dann gibst du mir das, was ich will. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du weil wir uns so gut unterhalten können. Kam einmal ein junger Mann zu einem Pastor, sagte, ich bin bereit für die Ehe. Sagt er, ja, ist das so? Warum, denkst du? Ja, ich liebe meine Frau. Ja, sag mir, warum du deine Frau liebst. Ja, sie sieht so hübsch aus, so sexy. Ich kann mich so gut mit ihr unterhalten. Sie macht alles, was ich will. Der Pastor sagt, du bist nicht verliebt in deine Frau. Du bist verliebt in dich selbst. Du bist noch nicht bereit für die Ehe. Sorry. Josef ist das Gegenbild von Elkanah. Josef war ein Single, verkauft von seinen Brüdern in die Sklaverei. Er war Besitz von seiner Herrin, der Frau Potiphas. Sie wollte schnellen Sex von ihm. Und sie konnte es auch, weil sie war sein Boss. Und er sagt nein. Wow. Woher nahm Josef die Kraft, ein heiliges, ein reines Leben zu führen? Denn er hat dafür bezahlt. Er ging dafür ins Gefängnis. Sie wollte am liebsten seinen Kopf, aber er wanderte dafür ins Gefängnis. Josef war ein glücklicher Single. Josef nahm seine Identität nicht aus Romanzen, nicht aus der Definition, die andere Menschen ihm gaben, sondern Josef, er wusste, Gottes Gebot ist Gebot für mein Glück, für ein glückliches Leben und vor allen Dingen weiß ich, dass ich wertvoll bin, nicht weil eine Frau mich begehrt oder weil mein Partner mich begehrt, sondern ich bin begehrt bei Gott. Josef wusste, dass Ehe und Sex ohne Spielregeln viel Leid und viel Zerbruch erzeugt. Er war Sohn eines Mannes, der vier Frauen hatte. Er wusste, was polyamoröse Liebe erzeugte. Nur Hass und Neid bei den Kindern. Er wurde selber verkauft von den Halbbrüdern, die von seinem Vater zurückgestoßen worden sind, weil er seinen Vater seine Mutter vorgezogen hatte. Er wusste, was gewalttätige Sexualität bewirkt. Seine Schwester wurde vergewaltigt. Und die Ergebnisse waren Krieg und Zerstörung. Timothy Keller erzählt von einer Frau in seiner Gemeinde, sie sagte, ich hatte viele Beziehungen zu vielen Männern. Ich suchte die Bestätigung. Ich suchte den Mann, der mir das geben konnte, was meine Eltern mir nicht geben konnten, zu sagen, du bist wertvoll, du bist einzigartig. Irgendwann habe ich erkannt, dass kein Mann mir das geben kann. Und ich suchte die Karriere, das Glück in der Karriere. Und dann, als ich erfolgreich war und nicht erfolgreich war, dann wusste ich, ich habe etwas zum Gott gemacht, was nicht Gott ist. Und dann fand ich Christus. Weil Christus liebt mich. In Downs und in Ups. Seine Liebe ist unwandelbar. Ich möchte dich ermutigen, Ehe ist etwas Wunderbares, aber Single sein auch. Jesus war Single, Johannes der Täufer war Single, Paulus war radikal begeisterter Single, er hat sogar gesagt, hey, werdet alle wie ich. Es gibt ein glückliches Single sein, wo wir wissen, wir sind kostbar, wir sind wertvoll und wenn du das erreicht hast, dann ist der beste Punkt zu heiraten. Denn zu heiraten, um glücklich zu werden, das ist eine gefährliche Sache. Und mein letzter Punkt ist Trost. Hannah, sie wurde von Gott getröstet. Irgendwann hat Hannah eine Entscheidung getroffen. Das heißt hier in Vers 9, in 1. Samuel 1, Hannah stand auf.
Das war nicht nur eine körperliche Aktion, es war ein innerliches Aufstehen. Und ich glaube, dass Gott das heute hineinsprechen möchte als Trost für viele, die aus zerbrochenen Beziehungen kommen, für viele, die in schwierigen Beziehungen leben. Hannah, sie stand auf und sie verließ Elkanah und ging in das Haus des Herrn und schüttete dem Herrn ihr Herz aus. Weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Hannah konnte nicht performen. Sie konnte nicht Elkanah zufriedenstellen mit vielen Kindern, weil sie war schwach, sie war unfähig. Vielleicht lebst du auch in einer toxischen Beziehung, wo dein Partner sagt, ich liebe dich nur, wenn du performst. Ich liebe dich nur, wenn du das und das und das für mich tust. Hannah stand auf. Sie weigerte sich, ihren Wert bestimmen zu lassen durch Performance, ihrem Mann zu gefallen. Sie sagte, ich bin angenommen bei Gott. Und sie hatte eigentlich das Recht, nach Jesus sich zu trennen. Nur damals konnten Frauen sich nicht scheiden lassen. Pech gehabt, das konnten nur Männer. Sie mussten in dieser Beziehung leben. Aber vielleicht lebst du auch in einer Beziehung. Ich sage nicht, will auch nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, dass wir Sünde akzeptieren müssen in der Ehe. Das müssen wir nicht. Das sagt sogar Jesus. Jesus sagt, wenn wir betrogen werden, haben wir das Recht zur Scheidung. 1. Korinther 7 sagt, wenn wir bedroht werden in unserer häuslichen Existenz, haben wir das Recht zur Scheidung. Aber ich möchte sagen, vielleicht bist du verheiratet und du bist unglücklich, weil dein Partner Fehler hat. Soll ich dir was verraten? Es gibt keinen perfekten Partner. Gibt es nicht. Ich habe mal zu jemandem gesagt, warum bist du immer noch nicht verheiratet? Er hat gesagt, ich warte noch auf den perfekten Partner. Fröhliche Nachricht, es gibt keinen, der perfekt ist. Ja. Selbst wenn du jemanden geheiratet hast, der perfekt ist in deinen Augen, spätestens in der ersten Woche nach der Hochzeit wirst du die ersten Fehler erkennen. Und viele sind unglücklich und machen sich zum Sklaven der Fehler ihres Ehepartners. Aber Hannah stand auf und sagte, ich weigere mich, meinen Wert, mein Glück bestimmen zu lassen durch die Fehler meines Ehepartners. Ich kann glücklich werden in einer Ehe, wo ich mit einem fehlerhaften Ehepartner verheiratet bin. Denn mein Glück ist Jesus. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Viele Ehepartner versuchen, ihren Partner zu verändern. Das ist übrigens, falls du mal bei mir heiraten solltest und meinen Ehekurs kommen sollst, das sind 11 Gründe, warum man nicht heiraten sollte. Wenn du die überlebst, dann traue ich dich. Und der letzte Satz heißt, Schatz, ich liebe dich und ich nehme dich mit allem Guten, Halleluja, mit allem Guten, das nehmen wir alles, ne? Und mit allem Schlechten, und jetzt kommt der schmerzhafte Satz, und selbst wenn dieses Schlechte sich nie verändern sollte in unserer Ehe. Du bist nicht davon abhängig. Hannah stand auf. Du kannst vielleicht deinen Partner nicht verändern, aber du kannst dich selbst verändern. Amen. Das ist das Geheimnis. Hannah stand auf und sie machte ihr Glück abhängig von Gott. Zuletzt betet sie. 1. Samuel 2, Vers 1. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe, Gott. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der Einzige und der wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner so stark und unerschütterlich wie du.